Der erste FSV Mainz 05, er steht wieder oberhalb des Striches, was bedeutet aktuell direkter Klassenerhalt in dieser ersten Liga. Und das ist wirklich eine neuere Entwicklung. Die wollen wir besprechen. Wie ist es dazu gekommen? Mit Oliver Heil, Blogger und Autor zum ersten FSV Mainz 05, jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
I think we were like 12 points behind or 13 points behind Bochum when I came. Now we are equal. Hopefully we can still keep taking points on them. That's what we want. And not only them, because I think there's a few teams just above us as well that hopefully we can see if we can try to chase them as well. So the next game is a final like this one. It's going to be like that the next one.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Es geht immer weiter, sagt Bo Henriksen, den wir hier gerade gehört haben. Er hat beschrieben, dass man auf Bochum aufgeholt hat und jetzt aber versuchen wird, noch ein paar andere Teams hinter sich zu lassen. Aber jedes Spiel ist ein Finale, also auch auf Englisch kann man Phrasen dreschen. Aber wir wissen ja, wie er es meint. Was soll er denn auch sagen? Was soll ich sagen? Außer schön, Olli, dass du mal wieder hier im Rasenfunk bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Max. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Das glaube ich, weil sie kommt ja auch in einer emotional günstigen Phase für dich. Da hätte ich es ja viel, viel düsterer treffen können, wenn wir uns irgendwann in der Jan-Siewert-Ära miteinander gesprochen hätten. Wie ist denn dein Gemütszustand aktuell?
Ja, es macht natürlich wieder Spaß, sich mit Mainz 05 zu befassen. Ich hatte ja irgendwann in dieser doch sehr bleiernen Jan-Siewert-Ära, wenn wir bestimmt noch ein bisschen näher drauf eingehen, habe ich mich zu jedem Spiel ins Stadion geschleppt, bin auch viel auswärts gefahren und stand immer so im Block, bin in Gedanken die Tabelle der zweiten Bundesliga schon mal durchgegangen, so welche Stadien man dann nächstes Jahr besuchen kann und fand das eigentlich, ja, ne, kann man ja auch mal mitnehmen. Und dann habe ich aber immer gedacht, du kannst dir nicht noch 15 oder 20 von diesen Grützspielen hier anschauen. Von daher ist es jetzt eine völlig andere Stimmung einfach.
Ja, das glaube ich. Also die Zeit von Jan Siewert, über die wollen wir sprechen. Ich würde aber gerne mit der Aktualität bei dir beginnen. Jetzt nehmen wir ja auch noch genau nach dem Spieltag auf, nachdem es Mainz 05 erstmalig wieder auf Platz 15 hoch geschafft hat. Wenn wir mal ganz, ganz simpel anfangen und dann doch, glaube ich, damit in die Details reinkommen. Was hat sich denn jetzt mit Bo Henriksen verändert?
Ja, ich glaube, das hat ja jeder mitgekriegt, was für eine Emotionalität dieser Mann mitgebracht hat und wie er diesem Verein, der Mannschaft, dem ganzen Umfeld wieder Leben eingehaucht hat. Es ist ja erstmal ist ja gar nicht viel passiert, ne? Spielerisch, taktisch, da wurde ja nicht viel gemacht, aber wir sprechen jetzt in dieser Phase, wenn man einen neuen Trainer holt und man will, dass der einen Effekt hat, wie macht man das? Natürlich über dieses Thema Emotionen, über die mentale Form, den Spielern das Selbstbewusstsein gibt. Und das hat sich tatsächlich auf die ganze Stadt ausgebreitet. Man kann es nicht so wirklich erklären, so Football Bloody Hell. Also
Listen würde er jetzt sagen.
Ja, listen.
Jede erste Antwort beginnt mit Listen und dann You Know. Und dann betont er, dass er ein Old Bastard sei. Das war ja auch bei seiner Antrittspressekonferenz damals so. Da hatte man schon das Gefühl, dass er zumindest so anders ist in der Ansprache, dass das schon etwas bewirkt in der Wahrnehmung von Mainz 05. Er kam von Midtjylland unter anderem, war dann in Zürich Trainer und dann gab es im Grunde die Möglichkeit, ihn sich zu schnappen, weil es da in Zürich im nicht unbedingt im gegenseitigen Einvernehmen auseinanderging und dann hat sich quasi dieses Fenster für Mainz 05 geöffnet. Kann man jetzt schon eine vorzeitige Bilanz ziehen? Also für diese Saison scheint es sich ja auf jeden Fall gelohnt zu haben.
Von Spiel zu Spiel. Also er hat ja selber irgendwie 6 oder 7 Finalspiele ausgegeben. Das wird auch jedes gespielt, als wäre es ein Finale. Das war ein bisschen lustig, weil irgendwie vor 2, 3 Wochen sprang die nationale Presse drauf an. Henriksen ruft Spiel XY, ich glaube gegen Darmstadt war es zum Finale aus.
Ja, stimmt, wir haben das gedacht, so in Mainz,
nee.
Das hat aber jeder PK gesagt.
Ne, jedes Spiel ist ein Finale und das haben wir anscheinend auch alle verinnerlicht. Also so nach den Spielen lässt sich ja auch kein Spieler mehr aus der Reserve locken, sondern sagt, das nächste Spiel ist genauso wichtig und es ist wieder ein Finale. Und jetzt kommt natürlich dieses absolute Überspiel gegen Köln. Da sind ja schon alle ganz heiß drauf. Nach Köln, wenn sie das gezogen haben, ich glaube, dann können wir mal anfangen, so ein bisschen entspannter drauf zu gucken. Aber andererseits es passiert gerade so viel da unten. Also wer wollte da sich jetzt hinstellen und ein Fazit ziehen?
Ja, okay, gut. Ich sehe schon, auch 5 Spiele in Folge ohne Niederlage haben dich nicht übermütig werden lassen. 3 Siege und 2 Unentschieden. Das heißt, allein 11 der 27 Punkte hat Mainz 05 jetzt in den letzten 5 Spielen geholt. Also eine absolut fantastische Bilanz. Wenn wir bei Bo Henriksen nochmal kurz bleiben, nicht bei den Dingen, die er auf dem Platz gemacht hat, sondern wie er neben dem Platz agiert. Ist natürlich lustig, dass wir jetzt wieder ein Bo haben und es wieder so gut funktioniert. Kann man aber vielleicht auch an seiner Art, wie er mit der Öffentlichkeit kommuniziert, einen Unterschied zu Jan Sievert ausmachen, der auch nochmal erklärt, warum die Stimmung vorher so bleiern fast schon war?
Ja, also der Unterschied, der ist ja, also das ist ja himmelweit so. Jan Sievert war ja bestimmten sportlich ein Fachmann und ein solider Trainer und so weiter, aber er hat es überhaupt nicht geschafft, nochmal so eine Aufbruchstimmung in Mainz zu erzeugen. Er hat, das war ja auch so ein bisschen, ne, wir erinnern uns, er war ja zuerst so der Interimstrainer, dann auf einmal wurde er zum Cheftrainer erklärt, kurz vor Weihnachten, mit einem Vertrag bis 2026, wo jeder in dieser Stadt schon dachte so,
selbst
okay,
der
wow.
DFB hat anerkennend genickt und gesagt, Mensch, das ist meine Vertragsgestaltung.
Das war ein DFB-Move, ja, von 1.05, wenn man es jetzt sieht. Und ja, da hat sich ja schon jeder gefragt, das ist ja schon riskant, aber das war natürlich so der Gedanke, wir machen jetzt wieder den U23-Trainer, der wird wieder alles retten und wir schreiben diese typische Mainz 05-Trainergeschichte, hängen wir jetzt ein weiteres Kapitel dran, aber er ist einfach nicht der Typ gewesen, so um eben diese Emotionalität und diese Ansprache mitzubringen, die die Spieler brauchen, die das Umfeld braucht. Es gab eine Aussprache mit Fans und Mitgliedern in der Arena, kurz nachdem Jan Sievert übernommen hatte. Mhm. Und da saß er auf dem Podium und ist so allerlei gefragt worden, so wo er die Probleme im Kader sieht und wie man die lösen könnte. Und da war er 2-3 Wochen da und da verbreitete er schon so ja Durchhalteparolen, so aller, mit euch zusammen schaffen wir das und wenn wir alle zusammenstehen. Und als Fan hat man gedacht, so Alter, wir sind nicht das Problem hier, wir sind die ganze Zeit da. Aber sag jetzt mal, wer spielt denn am Samstag und wer soll denn da die Tore schießen? So? Und darauf, ja, da wurde es dann halt ziemlich dünn. Und das war ja dann auch diese bleierne Zeit, wo eben er es zwar geschafft hat, die Defensive zu stabilisieren. Das konnte man ja auch anerkennen, weil vorher war ja Mainz wirklich in jedem Spiel am Schwimmen. Es hat ja ein Gegentor gereicht und dann am Ende waren es 3 oder 4, 0-3 bei Hertha im Pokal, eine Nummer zur Erinnerung. Und dann gab es aber eben grauenhafte Spiele, 0-0 in Darmstadt, 1-1 in Hoffenheim, das war so ein bisschen ein Lichtblick, weil sie da so einen Chancenplus sich erarbeitet hatten. Dann gab es wieder 0-1 gegen Freiburg und 0-0 in Köln. Und es war wirklich, wirklich grauenhaft. Und da ja setzt es dann auch so eine emotionale Abwärtsspirale, glaube ich, ein. Und die zu durchbrechen, das hat dann eben Bo Henriksen in seiner Art geschafft.
Mhm. Also Jan Sievert, er hatte in seinen Interimsspielen einen Punkteschnitt von 1 noch. Da war ja auch unter anderem mal wieder der Sieg gegen Leipzig mit dabei, den man ja zu Hause einfach
der Einzige.
Hat. Das war allerdings auch genau der Einzige. Und dann in den 5 verbleibenden Spielen dann als Cheftrainer ein Punkteschnitt von 0,4. Also das ist dann jenseits von dem, was einen irgendwie in dieser Liga halten kann.
Und was noch dazu kommt, was ja auch irgendwie sofort alle elektrisiert hat, dass der Trainerwechsel an Fasnacht war. Ja. Also Trainerentlassung an Rosenmontag, da hat man in Mainz schon gute Erfahrungen mitgemacht, erinnert sich da nur an Jürgen Klopp. Und dann kommt natürlich ein Däne, der auch noch Bo heißt, so, also what could possibly go wrong?
Ja, das ehrlich war sofort gesagt, eine Geschichte. Der erste Gedanke, den ich hatte, also ihr hättet euch wenigstens anstrengen können bei der Suche. Also
habe ich auch gedacht so, es kommt ein Däne, der Bo heißt und er kommt aus der Schweizer Liga. Martin Schmidt, wow, was ein Move, Alter.
Aber gut, wir alle wissen ja, da werden schon noch andere Dinge dran gehängt haben. Aber wenn wir jetzt schon kurz bei dieser Jan Sievert-Zeit sind, dann würde ich da noch kurz bleiben wollen. Gab es denn auch Dinge, die unter Jan Sievert schon besser waren, wo aber vielleicht die Ergebnisse noch nicht gestimmt haben, weil ich erinnere mich schon, und das hat auch im Forum nochmal der User Geheimtipp schön rausgearbeitet, die Expected Points nach Expected Goals und Expected Goals, die man zugelassen hat, ist natürlich rein statistischer Wert und hat überhaupt nichts für Tabelle zu sagen, aber die waren viel, viel höher unter Jan Sievert. Er hat es eigentlich schon geschafft, diesen Umschwung hinzubekommen. In der Schlussphase von Bo Svensson waren die Spiele vom Ergebnis her so schlecht, wie sie auch von der Chancenkreierung und Chancen zugelassen waren. Unter Jan Sievert sah es eigentlich viel, viel besser aus, nur die Ergebnisse waren nicht zu sehen.
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, woran das am Ende gelegen hat. Es gab tatsächlich Spiele, wo es einen Chancenwucher gab. Also ich habe ja schon Hoffenheim angesprochen. Mhm. Man kann auch dann die folgende Partie gegen Freiburg, ich glaube, die hatten 15 Eckbälle oder so. Aber ja, es bringt ja dann alles nichts. Ne? Es fehlte die Überzeugung, es fehlte aber natürlich auch der Vollstrecker. Also die Saison von Mainz 05 ist ja geprägt durch eine Flaute im Sturm, die den Namen trägt Ajorg und Onisivo. Und alle haben ja gewartet, also Gruda war ja so der Lichtblick, der da ein bisschen Bewegung reinbrachte, aber auch nicht ja effektiv zu Abschlüssen geführt hat, die wirklich torgefährlich waren. Und du hattest eben diese zwei Stammstürmer, die aber das Tor nicht getroffen haben, selbst vom Elfmeterpunkt nicht. Und der große Umschwung kam dann ja eigentlich erst mit der Rückkehr von Johnny Burkhardt. Und da konnte natürlich Jan Sievert nicht mehr von profitieren. Das wäre interessant, mal Mainz 05 unter Jan Sievert mit Johnny Burkhardt zu sehen oder auch mit Andreas Hanke-Olsen. Hätte, wäre, könnte. Ne?
Ja, ich meine, das ist so ein typisches Henne-Ei-Problem, was wir eben ganz oft im Sport haben. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt und dementsprechend hat auch die Laune nicht gestimmt. Und später dreht sich beides und man kann aber schon Dinge erkennen. Also du hast es ja angesprochen, die Defensive wurde stabiler und das war viel, viel stabiler. Nur eben die Tore haben gefehlt. Bei diesem Köln-Spiel war es ja auch so. Da hat man eine super erste Hälfte gespielt und das Tor fehlt halt. Und das war aber halt leider damals ganz oft der Befund. Und wenn du dann eben gleichzeitig aber noch siehst, da sitzt ein Trainer auf dem Podium, der es eben auch nicht schafft, das Umfeld anzuzünden, dann ist zu vermuten, dass er das wahrscheinlich auch mit dem Team nicht schafft. Zumindest hat man es nicht über 90 Minuten gesehen, dass die mal, also oft waren die Spiele so für eine Hälfte eigentlich ganz gut und dann gab es wieder Rückschläge und dann wurde es schwieriger. Und dann ist es eben so ein klassischer Mechanismus, dass man dann eben nochmal den Trainer austauscht. Und jetzt profitiert dann vielleicht auch Bo Henriksen von Dingen, die eben schon Jan Sievert sehr geholfen hätten. Also gerade eben Johnny Burkhardt. Ist er vielleicht der Schlüsselspieler aktuell?
Er und Nadim Amiri. Amiri ist ja ein Wintertransfer gewesen. Der kam ja dann auch als letzte Patrone und startete schon unter Jan Sievert, wenn ich jetzt mich zeitlich nicht ganz vertue.
Ja, genau, hatte noch zwei Spiele.
Genau. Und der hat ja auch schon so ein bisschen so versucht, Zuversicht zu verbreiten, weil er natürlich diesen großen Rucksack der Hinserie nicht mit sich rumschleppen musste. Der ist jetzt aber tatsächlich ist er so für mich so ein, nicht nur jemand, der uns in der Hinrunde gefehlt hat in Mainz, sondern überhaupt die letzten Jahre. Also der ist ja wirklich der absolute Dreh- und Angelpunkt und so der Taktgeber und der füllt da so eine ja schon sehr lange vakante Führungsrolle im Mittelfeld in Mainz aus. Manche Leute sagen, die Führungsrolle ist vakant, seit Andreas Iwanschitz den Verein verlassen hat. Das ist 2013 gewesen. Absolut überragend. Und Johnny Burkhardt, wie gesagt, mit seiner Vielfältigkeit, einfach mit seiner, ja, mit seiner Art zu spielen, er ist ja nicht jemand, der nur vorne steht und auf lange Bälle wartet, sondern er lässt sich ja ins Mittelfeld zurückfallen, ne, lässt sich anspielen, dreht dann mal auf oder verteilt den Ball weiter. Er hat ein unheimliches Verständnis für den Raum. Es war ja jetzt auch ganz lustig, diese zwei Tore, die Cassie auf ihn aufgelegt hat. Ich habe heute Morgen, hat Mainz 05 so ein Reel gepostet, wo diese beiden Tore übereinander lagen. Also einmal die hohe Flanke von rechts und den Kopfball von Johnny Burkhardt gegen Hoffenheim. Und dann jetzt am Sonntag beim Spiel in Freiburg diese flache Hereingabe in einen Raum, wo Johnny Burkhardt noch gar nicht war, wo Cassie aber schon das Signal von ihm bekommen hat, ich bewege mich da jetzt gleich rein. Und du konntest diese beiden Tore übereinander legen und abgesehen davon, dass der Ball einmal hochflog und einmal flach kam, war das sogar die Sekunde, in der er über die Linie kam, war identisch. Also es ist derselbe Spielzug im Prinzip. Solche Sachen kannst du halt, wenn man ehrlich ist, nur mit einem Johnny Burkhardt machen. So. Deswegen ist der einfach, zumindest was die Offensive angeht, aber ich glaube auch für die gesamte Statik, zusammen mit Amiri, ist der so der Schlüsselspieler jetzt für den Erfolg von Mainz 05.
Ja, dann lass mal bei diesem Aspekt der Offensive bleiben, weil da gehört ja auch etwas dazu, was unter Bo Svensson immer noch eine ganz große Rolle gespielt hat, nämlich wo wird der Gegner angelaufen, mit welcher Intensität wird er angelaufen? Also Intensität, ich habe es jetzt 15 Minuten geschafft, jetzt fällt dieses Wort zum allerersten Mal. Ja, ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Passabel für Mainz 05.
Finde ich aber auch, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, zeigt aber auch, was gefehlt hat, ehrlicherweise, sonst hätten wir schon früher drüber gesprochen. Ich will mal kurz einen Ausschnitt einspielen von Christian Streich aus der Pressekonferenz im Spiel gegen Freiburg und ich glaube, er liefert uns dann die perfekte Vorlage, um mal dieses Thema nochmal näher zu beleuchten.
Und wir haben auch in dem Spiel, das muss man auch ehrlich sagen, nicht wenige 1 gegen 1 Duelle, zunächst die 1 gegen 1 Duelle nicht gewonnen, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Aber was dann gut war, weil es hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, das habe ich mit der Mannschaft auch besprochen, war, dass der Nächste kam, der Nächste kam, der Nächste kam und deshalb gab es so umkämpftes Spiel. Und so haben wir dann auch als Mainz der Ball hatte, 2-3 Bälle gewonnen, wo wir im Umschaltspiel kamen. Und da hätten wir vielleicht dann nochmal ein Tor machen müssen, damit wir vielleicht dann der Sieger vom Platz gehen. Aber sollte eine Mischung sein, je nach Situation, wie sie angreifen. Und das haben wir nicht immer ganz gut gelöst gekriegt. Aber sie machen es im Moment, meint schon, mit extrem viel Energie und mit viel Überzeugung und mit viel Power. War ein schwieriges Spiel. Aber für Mainz war es auch nicht ganz einfach. Von dem her hat Mainzer ja auch nicht gewonnen.
Extrem viel Energie, extrem viel Power. Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht über Mainz 05 gesagt. Wer ist dafür verantwortlich neben dem Trainer? Aber ich vermute, dass Jan Sievert ihn auch gesagt haben wird, geht mit Druck drauf. Also es war ja nicht so, dass da Mainz 05 immer in der eigenen Hälfte gewartet hätte.
Ja, wobei ich finde, dass Mainz in dieser Phase unter Jan Sievert hat sich schon öfter mal den Schneid abkaufen lassen und hat dann nicht mehr so weit vorne die letzte Reihe aufgezogen. Also da spielen ja oft so 10 Meter, spielen ja eine Rolle, wo je nachdem, wo die letzte Kette ist, weil damit natürlich die Abstände dann nach vorne größer werden. Und je größer die Abstände nach vorne, desto schwieriger wird es für Mainz 05, für die meisten Vereine, aber für Mainz 05 im Besonderen, dann eben dann wieder ins andere letzte Drittel zu kommen. So, also das, finde ich, konnte man beobachten. Das hat ganz stark mit Selbstbewusstsein zu tun, hat auch mit Zweikampfstärke zu tun. Und du hast jetzt tatsächlich, finde ich, in jedem Mannschaftsteil hast du mindestens einen Spieler, der richtig, richtig zweikampfstark ist. Also Andreas Hanke-Olsen habe ich schon angesprochen. Der kam ja auch aus einer langen Verletzungszeit zurück. Und also gefühlt verliert er keinen Zweikampf so. Vandenberg, zentraler Innenverteidiger, ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der sich auf der Position durchsetzt, aber der ist, ich glaube, der hat die viertbeste Zweikampfquote der Liga, wahnsinnig gut, hat auch eine gute Passquote, also bei dem, der hat auch einen Einfluss auf die Spieleröffnung, weil er kann straight nach vorne, da ist dann meistens Amiri oder Barrero oder er kann dann auf die Außenbahn spielen. Das ist alles relativ sauber bei ihm. Du hast natürlich im Mittelfeld Barrero, das ist ja eh so ein Zweikampfmonster.
Dritter bei den Fouls, die begangen wurden und sechster bei den Fouls, die an ihm begangen wurden. Also wenn Barrero den Ball hat, dann knallt's.
Ja, deswegen, also es hat ja so, Dominic Kohr hat ja so das Image als böser Bube, weil er natürlich auch Karten sammelt wie bekloppt. Aber tatsächlich ist Barrero der Spieler, der die meisten Fouls spielt, aber anscheinend die clevereren, weil er sieht nicht ganz so viele Karten wie Dominic Kohr. Wobei, jetzt ist er ja auch gesperrt. Naja.
Ja, Dominic Kohr ist wie bei dem UNO-Meme, nicht faulen or draw 23 gelbe Karten und er hat einfach seine 13 gelben Karten da.
Voll. Und das sind ja nicht immer die cleversten, ne, bei Dominic Kohr. Also da schlägt man ja auch als Fan auf der Tribüne manchmal die Hand vor die Augen und denkt so, Junge, das muss jetzt wirklich nicht sein. Genau, dann sind wir schon im Mittelfeld und vorne, ja, also Johnny Burkhardt, aber auch Gruder, die sind ja absolut furchtlos, was Zweikämpfe auch angeht und auch was Pressing angeht und auch dieses Pressing dann auslösen und Lee zieht noch mit. Das ist einfach jetzt ein ganz anderer Schnack, als wir vor allem mit Ajorg und Karim vorne gespielt haben. Mhm.
Also du hast schon ganz gut die Zweikampfstärke quasi, die sich durchs Team durchzieht, so an einzelnen Spielern jetzt nacherzählt. Wir haben das bessere Pressing. Das war ja auch ein ganz elementarer Teil vom ersten Spiel von Bo Henriksen, das 1-0 gegen den FC Augsburg zu Hause, sehr, sehr gutes Pressing, da hat Vandenberg noch von einem Damenfehler profitiert, Amiri sogar noch einen Strafstoß verschossen, aber es war auf jeden Fall ein
Verdienst. Das hab ich schon wieder vergessen, Max.
Ja, Gott sei Dank mache ich mir zu sowas dann immer genaue Notizen. Und da sind wir ja aber auch schon beim Thema, nämlich Heimstärke, beziehungsweise wenn man es negativ sagen will, Auswärtsschwäche. Da war jetzt unter anderem dieses Freiburg-Spiel deswegen sehr wohltuend, immerhin einen Punkt geholt. Auswärts sind es nämlich erst 8 Punkte, aber in den Heimspielen hat es ja Bo Henriksen geschafft, diese ganze Situation zu drehen. 1:0 gegen Augsburg, 1:1 gegen Gladbach, 2:0 gegen Bochum, 4:0 gegen Darmstadt, 4:1 gegen Hoffenheim. Also kein einziges Mal verloren unter Bo Henriksen bisher. Welche Rolle spielt denn da vielleicht auch das, was auf den Rängen passiert?
Ich hoffe, dass es eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt. Also man muss sich, im Moment sind in Mainz, Spieltage sind wirklich Festtage. Also die Stadt ist irgendwie so ein Bass. So, wir haben, es ist eine Mainzer Institution, ist das Mainzer Marktfrühstück. Mhm. Bringen jetzt hier ein bisschen Lokalkolorit rein. Da trifft man sich Samstagmorgen auf dem Mainzer Wochenmarkt, trinkt einen Schoppen Weißwein, isst eine Fleischwurst und dann zieht man ins Stadion, schon mal so leicht angeschäkert. Und da geht es eigentlich schon los, dass der halbe Platz in Rot-Weiß ist. Es ist einfach so eine Sichtbarkeit in der Stadt für die Farben, für das Wappen, für den Verein. Die haben ja eine Kampagne gemacht mit Niemals aufgeben. Die Banner und Plakate sieht man überall in der Stadt. Also sogar auf unserer Rathausbaustelle ist das oberste Gerüst, hat einen riesen Banner. Also die ganze Stadt steht hinter dem Team und in der Arena ist es wirklich eine besondere Stimmung jetzt. Gerade die letzten 2 Spiele. Natürlich, wenn man 4 Tore schießt als Heimmannschaft, ist immer eine besondere Stimmung. Aber es geht halt schon beim Aufwärmen los. Das kennt man ja aus den meisten Stadien, dass jetzt die Ultras jetzt noch nicht eine Stunde vor Anpfiff irgendwie ihre Gesänge anstimmen. Im Moment ist es in Mainz anders. Es wird schon, sobald die Mannschaft auf dem Platz ist, wird sehr lautstark auch supportet. Und gar nicht mal nur aus dem Ultra-Block. Bo Henriksen trägt da übrigens auch seinen Teil dazu bei. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, aber er kommt halt tatsächlich als erstes, wenn er im Stadion ankommt, rennt er auf den Platz, rennt Richtung Kurve und ballt die Fäuste, um wirklich zu zeigen, hier, ihr seid wichtig, wir wollen euch mitnehmen. Und das funktioniert einfach. Also das sagen ja auch die Spieler, dass sie diesen Support ganz stark spüren. Und dann kann tatsächlich auch diese ja oft belächelte Mewa-Arena, die entfaltet dann schon auch eine Wucht, so wenn es da richtig laut ist und wenn da alle Bock haben. So, das, also sollte man nicht unterschätzen, glaube ich. Und es ist halt schön, dass damit auch alle Fans so das Gefühl haben, sie tragen ihren Teil jetzt bei zu der Geschichte. Ja.
Das fand ich sehr nett. Das wurde, glaube ich, beim Heimspiel gegen Darmstadt damals auch bei Sky thematisiert. Da wurden dann Didi Hamann und Erik Mayer gefragt, wie findet ihr das denn, dass jetzt Bo Henriksen schon 20 Minuten, bevor das Spiel überhaupt losgeht, auf die Fans zurennt und für Stimmung macht? Und das war dann so typisch deutsch, ehrlicherweise, dass es quasi nur vom Scheitern her gedacht wurde. Also Erik Mayer so, also ich finde es nicht gut, weiß nicht, ist nicht ein bisschen früh? Und Didi Hamann so, ja, der verschießt doch sein Pulver viel zu früh. Was macht er denn, wenn sie jetzt verlieren? Dann sind es ganz unglückliche Bilder. Und da dachte ich mir, ja, klar, so kann man das sehen. Beides völlig valide Argumente. Man kann aber auch sagen, er zündet damit das Publikum weiter an. Und das muss man ja sagen, der Zuschauerschnitt, der ist ja auch sehr, sehr gut bei Mainz 05. Also das alte Ziel, was man mal ausgerufen hatte, die 30.000 Zuschauer zu reißen, nach oben hin natürlich, das scheint man hinzubekommen. Die Stimmung ist eine sehr, sehr gute. Welche Rolle spielt es da auch, dass die organisierte Fanszene, die Ultras, da bei diesem vom Team ausgegebene Motto niemals aufgeben, ja fast schon federführend mit dabei waren, weil die Spieler können ja noch so viel erzählen, sich noch so viel vornehmen, es muss ja auch mitgetragen werden vom Umfeld.
Also da gab es eigentlich so ein Schlüsselspiel und das war schon ein bisschen her, das war das Auswärtsspiel in Bochum, als Tom Kraus, was glaube ich, in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte. Der Block in Bochum war voll, es war ein Freitagabend, es waren 3.500 Mainzer da, was sehr ungewöhnlich ist, aber es war einfach eine Bombenauswärtsfahrt und dann hat die so ein glückliches Ende. Und damals ist, wie gesagt, dieser Block völlig eskaliert. Die Mannschaft kam danach in die Kurve und es wurde statt Super Mainzer, wurde der Ruf weiterkämpfen ausgegeben. Und das wurde dann so ein bisschen zum Motto, das leider in den nächsten Spielen nicht beherzigt wurde, weil auf das Spiel in Bochum folgte das Spiel in Berlin im Pokal und das aus dann für Bo Svensson. Aber es blieb dabei, dass die organisierte Fanszene und auch, also eigentlich das komplette Umfeld der regelmäßigen Stadiongänger sowieso immer versucht hat, die Mannschaft zu supporten. Es gab ganz selten mal einzelne Pfiffe, aber es gab nie, selbst bei den schlimmsten Auftritten, gab es nie irgendwie ein Pfeifkonzert, sondern es war eben immer dieses Motto, Jungs, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus. Die Mannschaft wird immer noch nach den Spielen mit diesem Slogan angefeuert und das hat irgendwie so alle vereint. Aber tatsächlich war das auslösende Moment war schon das Spiel in Bochum. Ab da war eigentlich für die Fans klar, wir müssen die unterstützen, weil wenn wir jetzt auch noch anfangen, irgendwie über die Mannschaft herzufallen, dann steigen wir eh safe ab, ne?
Ja. Ja, interessanterweise auch für den Gegner ein sehr wichtiges Spiel. Also dieses Mainz-Spiel ist für Bochum quasi das Symbolspiel für die vielen anderen Spiele, in denen man nach Führung noch Punkte hergegeben hat, weil es eben auch so in der 88. Minute und abgefälschter Schuss war es, glaube ich, der da zum 2:2 geführt hat. Ja, und eigentlich ganz interessant, weil das war ja noch vor der Entlassung von Bo Svensson. Du hast es ja gerade auch angedeutet. Und ich habe mir schon mehrmals gedacht, in dieser Saison, also mit Bo Svensson, das ging nicht mehr weiter. Das kam ja auch, da war ja auch von ihm die Energie, glaube ich, nicht mehr da, um das leisten zu können, was man leisten muss im Rennen um den Klassenerhalt. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, wie eine Persönlichkeit wie er mit diesem Spirit hätte umgehen können. Und Jan Sievert hat das sicherlich auch probiert, aber ist eben ein anderer Typ. Das will man ihm ja auch nicht zum Vorwurf machen. Er hat ja auch einige Dinge gut korrigiert. Aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass auch mit Bo Svensson, wenn der irgendwie die Kraft gefunden hätte, da weiterzumachen, dass, also gegen Leipzig gewinnt man ja eh zu Hause. Das wäre ja dann der Bo Svensson-Sieg gewesen. Wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre. Aber gut, sehr, sehr viel Konjunktiv. Aber das heißt, die Stimmung aktuell bei Mainz 05 ist sehr gut. Und auch, dass man jetzt diese Heimspiele so positiv gestaltet, ist jetzt kein reiner Zufall.
Nö, glaube ich nicht. Das hat schon damit dem ganzen Umfeld und dem Selbstvertrauen zu tun. Aber Mainz 05 hat ja in mehreren der letzten Spielzeiten eigentlich seine Punkte hauptsächlich zu Hause geholt. Also das ist ja jetzt kein neues Phänomen, dass die auswärts eher schwach ist die Punktausbeute. Und ich glaube, da sind wir aber auch wieder bei diesem Thema Intensität und was es dazu braucht eben, was die Spieler brauchen, um die auf den Platz zu bringen. Und da spielt eben so diese Anfeuerung und dieser Heimvorteil, der spielt da, glaube ich, schon eine Rolle. Und auswärts ist der natürlich ein bisschen schwieriger herzustellen. So vor allem, wenn man bei manchen Spielen nur 500 Fans, eigene Fans dabei hat, wie es ja leider bei Mainz manchmal der Fall ist. So.
Ja, und dann haben wir eben die veränderte Spielweise beziehungsweise die veränderten Ergebnisse. Für mich eigentlich so eine der größten Fragen, und das wurde auch im Forum schon bei uns diskutiert unter den Hörerinnen und Hörern, die wieder sehr interessanten Input gegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber die große, über allem stehende Frage war, was hat Bo Henriksen eigentlich verändert? Kannst du sie beantworten?
Über die Emotionalität und die Intensität haben wir ja schon gesprochen. Es wurde ja von den Spielern auch öfter gesagt, wir brauchen mal so einen Knotenlöser. Ne? So, wenn dann das Ketchup aus der Flasche einmal läuft, dann flutscht's. Das hat Philipp M. Wehner hat es neulich gesagt, dass eben in den letzten Spielen einige Knoten geplatzt sind, dass die jetzt richtig gefährlich vorne sind, dass sie die Chancen auch reinmachen, was eben die ganze Saison gefehlt hat. Man muss aber auch tatsächlich, finde ich, kann man schon so eine Weiterentwicklung feststellen, dass Mainz vor allem, finde ich, dank Amiri, dank einem Johnny Burkhardt, dass man es jetzt eben auch schafft, in der Grundordnung, auch wenn der Gegner in seiner Grundordnung ist, sich Chancen herauszuspielen und zu Abschlüssen zu kommen. Da haben wir jetzt im Prinzip nur eine Handvoll Spiele als Beispiel. Deswegen auch da ist es noch zu früh, irgendwie ein Fazit zu ziehen. Aber ich glaube, diese spielerische Weiterentwicklung, dass Mainz nicht nur darauf angewiesen ist, irgendwie die zweiten Bälle zu erobern und dann möglichst straight aufs Tor zuzurennen, sondern dass man es eben auch schafft, sinnvolle Laufwege in Halbräume zu finden, dort auch den Mitspieler anzuspielen und zum Abschluss zu kommen. Das ist eine Weiterentwicklung, die hat sich Bo Svensson schon gewünscht, die hat sich eigentlich Sandro Schwarz schon gewünscht und irgendwie nie so richtig hinbekommen. Und jetzt auf einmal läuft es. es kann nicht nur am Trainer liegen, dass der so viel Neues gemacht hat, weil dazu ist er zu kurz da, um irgendwie ganz tolle neue Spielzüge einzustudieren oder Laufwege oder weiß der Kuckuck, sondern das hat eben mit der Qualität der Spieler zu tun. Und da hat auch Martin Schmidt recht gehabt, der immer so gefragt wurde, naja, was müssen Sie denn machen so, was gibt Ihnen denn Hoffnung, wie soll Mainz denn aus dem Schlamassel rausfinden? Und er hat immer gesagt, wir haben gute Spieler im Kader, die müssen nur wieder zurückkommen aus ihren Verletzungen. Dummerweise hat es halt bei einigen Schlüsselspielern viel, viel länger gedauert als gedacht. Aber jetzt sind die eben wieder da und man sieht, die Qualität, die sie mitbringen und die eben im Kader steckt, die kommt jetzt auf einmal ist wieder auf den Platz so.
Und ich denke, einer neben Johnny Burkhardt, den wir ja schon angesprochen haben, überragter, das ist Brian Gruder. Der hat ja bei weitem nicht alle Spiele gemacht in dieser Saison, ist trotzdem bei den schusskreierenden Aktionen ligaweit auf Platz 8 vor Spielern wie Julian Brandt oder Thomas Müller, ist bei den erfolgreichen Dribblings auf Platz 7 und ist bei den, und da kommen wir jetzt, glaube ich, nämlich zu einem entscheidenden Punkt, der sich dann doch vielleicht ein bisschen verändert hat, bei den Progressive Carries, also sprich bei den Dribblings mit Ball am Fuß durch über einen, das geht dann, glaube ich, über 10 Yards, ist quasi das, damit man hier in der Statistik auftaucht, da ist er Rang 10 in der Tabelle. Das heißt, jemand, der den Ball nimmt und trägt, der dann viele 1-gegen-1-Situationen probiert, da funktioniert nicht alles, gibt aber ja auch dem eigenen Team die Möglichkeit nachzurücken, deswegen vielleicht auch manchmal jetzt eine bessere Struktur im Kampf, im Pressing und im Gegenpressing, sollte eben Gruder da mal den Ball verlieren, ist er eigentlich selten total isoliert auf seinem Flügel. Also ist es jetzt gerechtfertigt, dass ich ihn so auf den Podest hebe und sage, das ist gerade neben Amiri, Burkhardt und Vandenberg der Unterschiedsspieler, der vor allem halt seine richtige Form jetzt zeigt und deswegen auch mitverantwortlich ist für die guten Ergebnisse?
Ja, bestimmt. Also Gruder ist natürlich ein sehr besonderer Spieler. Die Dribbelstärke hast du ja jetzt schon schön hervorgehoben. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von seinem Spiel, weil also das Dribbling, was irgendwie 10, 15 Meter lang funktioniert, endet halt oft bei 1,18 oder 1,20 Meter, weil es dann doch noch zwei Gegenspieler zu viel sind, an denen er versucht, auch noch vorbeizukommen. Aber das stiftet natürlich Chaos in jeder Hintermannschaft und wie du schon richtig gesagt hast, schafft es ja auch dann Räume für die anderen oder Zeit für die anderen, um nachzurücken. Und ja, absolute Waffe. Ich finde, dem fehlt noch so ein bisschen so der passende Wingman, also so jemand, mit dem er sich so blind versteht, der auch genau weiß, wie er jetzt tickt und wann vielleicht dann doch noch das Abspiel kommen könnte, um so die Triplings noch mit Abschlüssen zu veredeln. Es könnte, hoffe ich, Nelson Viper sein, weil die zwei, die kennen sich ja schon ein bisschen, haben ja auch schon große Erfolge jetzt gehabt in den Mainzer Nachwuchsmannschaften in den letzten Jahren. Im Moment funktioniert es aber natürlich auch mit den anderen gut und ich glaube, dass er jetzt auch mal ein paar Tore auch noch zu Hause gemacht hat, das hat dem echt einen Schub gegeben. So.
Ja, und ich verstehe deinen Frust, weil eben nach zwei erfolgreichen Dribblings dann das dritte dann erfolglos ist und dann der Ball wieder weg ist, aber ich finde es schon erstaunlich, wie ligaweit einem das auffällt, wenn du einen Spieler hast, der bereit ist, ins Risiko zu gehen. Und das bedeutet bei Brian Gruder ja, und ich glaube, ich habe das in dieser Regelmäßigkeit zuletzt bei Franck Ribéry gesehen, dass er, wenn er von zwei Spielern gedoppelt wird, was jetzt in der Regel eigentlich die meisten Gegner machen, weil sie wissen, was auf sie zukommt jetzt inzwischen mit Mainz zu 5, dass er dann durch die Mitte gehen will. Das ist so selten und das ist aber so schlau, weil wenn du die Möglichkeiten hast, da schnell genug reinzukommen, dann wirst du fast immer gefoult oder du kommst direkt durch und die beiden sehen mal so richtig schlecht aus. Also ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Brian Gruder, finde auch, dass das was ist, was ligaweit wirklich fehlt und was deswegen extrem auffällt und auch noch Anschlussfragen stellt, wie es für ihn weitergeht, welche Clubs da jetzt alle anklopfen werden und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt nicht gleich wieder Wasser hier in die Suppe schütten. Deswegen, ich verstehe das.
Also er hat noch ein bisschen Vertrag, so.
Genau, na gut, das schauen wir uns einfach im Sommer alles an, aber deswegen, ich verstehe das, dass man sich, manchmal sieht man ja auch schon, jetzt musst du abspielen, ansonsten hast du jetzt gleich den Ball verloren, wenn er so ganz leicht aus der Balance gekommen ist und das macht er eben dann manchmal nicht immer, aber dieser Mut eben zwischen Zweien durchzugehen und vor allem auch nicht damit aufzuhören, das ist für mich eigentlich das Bemerkenswerteste bei Mainz 05, was sich von Brian Gruder, glaube ich, auf viele andere im Team übertragen hat, war, es funktioniert ja nicht alles. Und es hat auch nicht gleich unter Bo Henriksen alles funktioniert. Und auch bei den Spielen, die man jetzt gewonnen hat, die waren zwar alle verdient gewonnen, aber auch da 0-1 gegen Hoffenheim. Mit deren ersten Chance gehen die in Führung. Und unter Jan Sievert und auch in der Schlussphase von Bo Svensson hätte ich mir gut ein Mainz 05 vorstellen können, was dann eben so die Schultern hängen lässt und sich denkt, ach Gott, jetzt geht's schon wieder los. Und in diesem Spiel, es war einfach egal. Mainz hatte weiter seine Chancen. Mainz hat ewig gebraucht, dann die Tore zu machen. Ist ja alles erst in der zweiten Hälfte passiert. Aber das ist für mich versinnbildlicht im Brian Gruder. Er probiert es wieder und wieder und wieder und seine Erfolgsquote ist dann immer noch so außergewöhnlich, dass er für dieses Risiko sogar belohnt wird. Und ich glaube, auch das hat, glaube ich, so einen Abstrahleffekt auf viele andere im Team. Plus dann kommt ein Amiri, der diesen Rucksack nicht trägt, der gute Standards schlägt, der inzwischen auch nicht mehr sich jeden Schuss nimmt. Das war noch das, was mich am Anfang so ein bisschen... Das ist immer so meine Amiri-Kritik, dass er wirklich jeden Schuss von außerhalb des Strafraums, also er denkt, in seinem Kopf schießt er lauter Tore des Monats, aber in Realität...
In München der Freistoß aber.
Ja, ja, natürlich. Hinterher klappt es ja auch. Er hat ja auch eine gute Schusstechnik. Also das ist ja, ja jetzt nicht so, als würde ich aus der Distanz schießen. Da würden alle sagen, Junge, was machst du hier überhaupt? Also, aber das glaube ich, Amiri und Gruder, dann hast du Burkhardt ja schon genannt, die haben eine ganz andere Haltung zu Rückschlägen auch entwickelt. Und das überträgt sich, glaube ich, dann auf viele andere im Team, wo man dann auch sieht, ja, wie wichtig Individualtaktik mit Gruppentaktik da manchmal auch zusammenfällt.
Ja. Und wenn du eben einen Trainer hast, der genau das erkennt und dann eben auch einen Brian Gruder, er hat ihm ja einen Freibrief gegeben, ne? Er hat ja gesagt, du, der kann da vorne machen, was er will, so. Das hat er sofort gesehen, wie wichtig der da ist, ja.
Das hat er gemacht und Brian Gruder hat das auch dankend angenommen, muss man sagen. Und dann hat Bo Henriksen noch eine Sache verändert, die ich bis heute nur so mir herleiten kann, nämlich Mbeumo und Cassie haben die Seiten getauscht. Und auch dazu haben wir unter anderem die Frage bekommen, warum ist das eigentlich so? Bei Cassie muss ich sagen, der gefällt mir auf rechts sehr gut. Ich finde, dass der sehr gute Aktionen hat, dass der vor allem, also dieses blinde Verständnis mit zum Beispiel Johnny Burkert, das ist definitiv da. Bei Mbeumo auf dem linken Flügel finde ich es defensiv ein bisschen mutig, ihn so aufzustellen. Kannst du mir erklären, hat sich da Bo Henriksen mal zu geäußert? Ich sehe ja nicht jede Pressekonferenz, warum das so ist.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass ihm die Frage schon mal gestellt worden wäre von einem Journalisten, aber es ist tatsächlich ein interessantes Phänomen und ich habe mir da auch Gedanken zugemacht und kann es mir auch nicht so recht erklären, außer dass es ganz gut funktioniert. Aber es ist jetzt ja nicht, also Cassie ist zum Beispiel, oder die sind beide keine Linksfüßer, können aber relativ beidfüßig spielen so. Also du kannst sie schon variabel einsetzen, aber es ist wirklich interessant, dass das war nämlich in der, das ist zum Beispiel der einzige Unterschied in der Aufstellung zum ersten Spiel von Bo Henriksen in Augsburg ist die Rückkehr von Johnny Burkhardt und eben, dass diese beiden Außenspieler die Seiten getauscht hat. Ich bin völlig bei dir, dass es bei Philipp Mbeumo manchmal ziemlich luftig aussieht so. Er wirkt manchmal noch so ein bisschen orientierungslos.
Ja.
Am krassesten fand ich es in München. Da habe ich im Gästeblock ganz oben in der Arena gesessen und habe runtergeguckt und sah dort einen Philipp Mbeumo, der von der ersten Minute an so Richtung Mittellinie schob. Und habe nur gedacht, so okay, das ist eine mutige Taktik, ihn dann so da ballfahren zu positionieren und dann mit einem Diagonalball vielleicht zu schicken. Aber du hast, dein Gegenspieler heißt Leroy Sané. Der wird mit dir Jojo spielen und der Thomas Müller, der wird sich auch auf dich stürzen. Und genauso kam es ja dann auch. Also was da im Rücken von Philipp Mbeumo alles passiert ist, das war ja grauenhaft. Und das sieht man auch jetzt auch noch manchmal. Also ich glaube jetzt in Freiburg, die Flanke von Doan kam ja dann auch im Rücken quasi von, oder weil Mbeumo davor einen Ball verloren hat oder einen Zweikampf nicht gewonnen hat.
Bei Hoffenheim war es auch so. Da verliert auch Mbeumo seinen Gegenspieler komplett, also Schade Rabeck aus dem...
Ja, andererseits funktioniert es aber ganz gut, eben was das Einschalten in die Offensive angeht. Er hatte wahnsinnig viele Abschlüsse auch jetzt in den letzten Spielen und hat ja auch ein Tor geschossen. Von daher... Das ist dann vielleicht der Preis, den man dafür zahlen muss, dass es nach vorne besser läuft. Andererseits hast du natürlich halt auch jetzt hinten eben einen Van der Sar, der da ganz gut aufpasst und den Rücken frei hält. Ich glaube, das ist im Moment ein vertretbares Risiko, aber es ist tatsächlich eine Fehlerquelle im Mainzer Spiel. Mhm.
Und das ist nicht Van der Sar, der aufpasst, sondern Van den Berg, nehme ich an.
Entschuldigung.
Aber Van der Sar, das wäre jetzt auch nochmal, das wäre sogar für Robin Zentner nochmal ein Upgrade. Genau. Aber ja, Van den Berg, der auch viertbester Spieler bei geblockten Schüssen ist, viertbester Spieler bei Clearances und die zweitmeisten Kopfballduelle gewinnt. Also ich weiß gerade nicht mehr, wer war das Köln, die ganze Zeit, nee, Köln kommt ja jetzt erst wieder. Es gab neulich mal einen Gegner, der hat die ganze Zeit gegen Mainz 05 geflankt und ich dachte mir so, okay, also Leute, das ist wirklich... Also das wusste man schon früher, dass man das nicht mehr machen sollte.
Ja, du hast eine Chance, wenn du es schaffst, die Reihe ins Verschieben zu bringen und dann Chor auf der zentralen Position ist und er dann ins Kopfballduell gehen muss. Das haben wir am Sonntag gesehen.
Oder halt, dass sie durchschieben müssen und du flankst an den zweiten Pfosten und da ist genau. Halt Mbene, das ist schon klar. Aber weil wir gerade eben mit Cassie und Mbene so ein bisschen eingestiegen sind in weitere Veränderungen unter Bo Henriksen, wie bewertest du denn dann jetzt dann die neue Rolle von Sylvain Widmer, der vom Kapitän zum Einwechselspieler wurde, auch durch diese Umstellung?
Ja, ist natürlich immer schwierig, aber auch da Mainz 05 hat ein bisschen Erfahrung damit, dass der Kapitän auf der Bank sitzt. Stefan Bell hat es ja auch schon die eine oder andere Spielzeit erlebt. Ich glaube, Sylvain Widmer geht da sehr professionell und sehr positiv mit um. Also das ist ja eh auch so eine Stärke, ne? Wie die Bank emotional die Spieler auf dem Platz anfeuert. Da hat man ja bei niemandem das Gefühl, dass der sich irgendwie ausklingt, nur weil er jetzt nicht spielt. Widmer war ja auch verletzt, hat auch dann lange gebraucht, wieder reinzukommen und bringt natürlich nicht so dieses Tempo mit, wie jetzt ein Cassie. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund dafür, warum er da seinen Platz auf der rechten Seite verloren hat.
Aber ja, du hast natürlich recht, dass man mit Stefan Bell da schon mal ein ähnliches Prinzip hatte.
Wusste.
Und gut, wir haben dann schon über Hanke Osen, haben wir vorhin schon angesprochen. Also generell muss man sagen, diese Dreierreihe, die steht einfach sehr gut. Mit Dominik Kohr noch mit dazu.
Trotz Dominik Kohr.
ja, wenn er denn spielen kann, weil er nicht gerade gesperrt ist. Ja, erstaunlich. Ich muss sagen, in den schwächeren Phasen von Mainz 05, die es jetzt schon auch gab in manchen Spielen. Also wir wollen jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie 90 Minuten dominant über jeden Gegner drüber gegangen wäre. Und wir haben ja unter anderem 1:8 beim FC Bayern. Da kann man schon an so Stellschrauben nochmal erkennen, dass es im Kader gewisse Planstellen gibt, die nochmal irgendwie neu besetzt werden müssten jetzt im Sommer. Und vielleicht kommt daher auch dieser Tausch von Mbene und Cassie. Und mein Eindruck war ehrlicherweise auch, dass es halt gut funktioniert hat und dann Bo Henriksen jemand ist, der gesagt hat, wenn etwas gut funktioniert, dann bleibe ich dabei, ist ja klar. Und dann hat sich das so ein bisschen selbst verstetigt. Ich würde aber ganz gerne mit dir nochmal kurz über Barreiro sprechen, weil wir hatten ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Sehr, sehr zweikampfstarker Spieler, auch oft mit Fouls in beide Richtungen. Der aber ja, vor allem weil jetzt Dominik Kohr zurückgezogen wurde in die Innenverteidigung, defensiv sehr, sehr viele Dinge alleine lösen muss. Ist er vielleicht so ein bisschen der Unsung Hero der guten Mainzer Phase, weil alle, wir ja auch, gucken erstmal auf die Offensive und gucken hinten auf Vandenberg und Hanke Olsen, die irgendwie alles rausköpfen und Barreiro geht so ein bisschen unter?
Ja, ich finde, Barreiro ist ja per se der Unsung Hero, weil es gibt wenige Spiele, in denen er heraussticht so. Mhm. Er schießt relativ wenig Tore, ne, obwohl er auch durchaus ab und zu im Strafraum auftaucht. Ja, natürlich ohne, also ich finde, also die Rollenteilung von Amiri und Barreiro ist ziemlich klar, auch wenn, also Amiri kann man jetzt nicht irgendwie absprechen, dass er sich da vor Zweikämpfen aus dem Weg gehen würde oder so, aber Barreiro ist dann natürlich eher so das Kampfschwein im defensiven Mittelfeld und Amiri ist da eher für den Spielaufbau zuständig. Das ist ganz interessant, dass das so gut funktioniert, finde ich, ist auch ein wichtiger Baustein und das nimmt dann eben auch, oder dann kann man sich eben auch leisten, einen Chor in die Innenverteidigung zu stellen, so, weil an sich finde ich das defensive Mittelfeld mit Chor und Barreiro, wenn man es auf Balleroberungen dem Gegner nerven und wehtun abgesehen hat, ist es schon auch stark. Ja, Barreiro wird Mainz 05, so sieht es Stand jetzt im Sommer ja verlassen und ich glaube, es ist noch nicht allen klar, was für eine Lücke der da hinterlassen wird. Ablösefrei übrigens. Ist ja wirklich, wirklich bitter. Da hat der Christian Heidel gepennt. Ist zumindest der Vorwurf, den man ihm ganz gerne macht im Moment in Mainz, dass man irgendwann ja mit Barreiro hätte verlängern müssen. So, aber er sagt, naja, wir konnten den Spieler halt nicht zwingen. Er hat halt jetzt einen Vertrag, der läuft jetzt aus und dann wird er wohl Richtung Portugal gehen.
Ah, okay, siehst mal, dass das so konkret ist, das war mir noch gar nicht klar. Aber gut, wenn es ablösefrei ist, ist es auch egal, ob er in die Premier League oder nach Portugal geht. Er wird auf jeden Fall weg sein.
Er ist ja halb Portugiese, er hat eine luxemburgische und portugiesische Staatsbürgerschaft.
Mhm. Und wie blickst du denn jetzt dann rückblickend auf den Abgang von Anton Stach? Denn ich weiß noch, wir haben ja den letzten Schwerpunkt, den habe ich mit Mara zusammen gemacht, werde ich auch nochmal verlinken, weil ich glaube, der arbeitet diese ganze Phase bis hin zum Trainerwechsel zu Jan Sievert sehr gut auf. Und da haben wir das schon thematisiert, aber es war noch ein bisschen schwer abzuschätzen, welche Rolle spielt Anton Stach bei der TSG Hoffenheim und wie entwickelt sich das Ganze bei Mainz 05. Wie würdest du das denn jetzt bewerten, dass der sich nach 2 Spieltagen dann entschlossen hat, Mainz zu verlassen?
Auch das ist so ein Abgang, der uns mehr wehgetan hat, als man sich es am Anfang eingestehen wollte. Also Christian Heidel, das habt ihr, glaube ich, auch schon letztes Mal erwähnt, hat ja irgendwann dann die Begründung in den Raum gestellt, naja, wir brauchten das Geld. Mhm. Okay, fair war zwar vorher nicht die Rede davon, aber gut. Stach war ja jemand, der so ein bisschen unzufrieden war, so mit dem Bo Svensson Fußball, und der ja aber jemand gewesen wäre, an dem man mehr so ein ballbesitzorientiertes Spiel hätte aufziehen können, weil er eben einigermaßen ballsicher ist, einen sauberen Pass hat, und das hilft natürlich schon auch, ja, eben von diesem klassischen Mainz 05, alle stürzen sich auf den Ball und wenn wir ihn haben, dann geht's sofort zum Tor, sondern eben ein bisschen noch ein spielerisches Element da reinzubringen. Hat Mainz 05 wehgetan, auch der Abgang von Aaron Martin muss man da nennen, der auch ein sehr ballsicherer, ein pressingsicherer Spieler war, und diese Abgänge sind nicht kompensiert worden. Im Nachhinein ist man da vielleicht ein bisschen schlauer. Man hat ja aber auch versucht, das ein Stück weit über die Verpflichtung von Marco Richter aufzufangen. Der sollte ja so ein bisschen der Antreiber im Mittelfeld werden und ist ja bis heute grandios gescheitert. Man weiß nicht so genau, warum, außer dass es eben Marco Richter ist, der Marco Richter Dinge tut. Hat mir ein Mitglied vom Aufsichtsrat, mit dem ich irgendwie gesprochen habe, die hat nochmal gesagt, naja, das war der absolute Wunschspieler von Bo Svensson. Und da haben wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um da irgendwie die Kohle freizugeben. Naja gut, er hat 2 gute Spiele gemacht unter Jan Sievert gegen Leipzig und gegen Hoffenheim und verschwand dann wieder in der Versenkung. Und ja, jetzt war es ja ganz interessant, Anton Stach wieder zurück in Mainz, da gab es tatsächlich Pfiffe, er ist offiziell nochmal verabschiedet worden vom Verein, hat nur positiv über Mainz 05 geredet, auch nach dem Spiel, und er war ja auch so derjenige von den Hoffenheimern, der dieses Spiel oder der noch am meisten versucht hat, sich dem Mainzer Spiel, dem Mainzer Druck entgegenzustellen, und hat ja dann hinterher gesagt, naja, wir waren einfach nicht so bereit wie Mainz, in dieses Spiel zu gehen. Das ist, fand ich dann interessant, dass dann ein Stach im Rückblick dann eben dann doch anerkennen muss, dass es eben besondere Mainzer Qualitäten gibt und er die in Hoffenheim nicht so findet.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, diese Qualitäten hätte er wahrscheinlich bei seinem Wechsel oder vor seinem Wechsel auch nicht abgesprochen. Ich glaube, es ging da viel um die Spielposition und um die Spielphilosophie. Und da muss man ja schon sagen, du hast jetzt den Ballbesitz angesprochen, Mainz 05 war ganz lange ein Team, das, wenn es den Ball hatte, ihn erschrocken weit nach vorne gepölt hat. Also jetzt überspitzt natürlich, aber Ballbesitz war nicht gerade die Stärke von Mainz 05. Und auch das ist jetzt viel besser geworden. Es gibt jetzt Phasen in Spielen mit 60% Ballbesitz, in denen sich Mainz aber richtig festsetzt in der gegnerischen Hälfte, weil eben jemand wie Amiri, jemand wie Gruder, jemand wie Burkhardt und jemand wie Jason Lee, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der ja auch seine alte Form wieder entdeckt hat, also der so mitschwimmt jetzt im Hochwasser oder im Oberwasser, das alle anderen auch haben, weil die einfach viel ballsicherer geworden sind und weil man sehr, sehr gut im Gegenpressing ist. Also Mainz 05 hat ja gar nicht immer die Ballstaffetten über 20 Kontakte. Das ist eigentlich eher sogar die Ausnahme. Aber wenn sie den Ball verlieren, holen sie sich ganz oft ihn sich schnell wieder. Und deswegen können sie in der offensiven Position verbleiben. Und deswegen entwickeln sich so Druckphasen, die sehr unangenehm für die Gegner sind. Und Anton Stach, der durfte da einfach keine Rolle spielen, so wie halt auch ein Fulgini keine Rolle spielen durfte, wie auch ein Kevin Stöger keine Rolle spielen durfte. Also eigentlich hatte Mainz 05 seinen Nadim Amiri schon, nämlich Kevin Stöger. Das ist irre. Also such offensive Statistiken. Der eine Spieler, der immer besser ist als Brian Gruder, bis auf die Dribblings, ist Kevin Stöger. Der hat einen, das ist der einzige mit einer kreativen Vision bei Bochum. Der hat nie eine Rolle gespielt. Bei Mainz 05 hast du das auch nicht gesehen. Wenn Kevin Stöger gespielt hat, war das auch ein anderer Kevin Stöger. Und jetzt spielt er bei Bochum und man sieht genau das. Und ich glaube, ein bisschen ähnlich ist das bei Anton Stach auch gewesen, dass er sich in einem anderen Spielerprofil wohlfühlt oder sich selbst vielleicht auch dort sieht, als das, was Mainz 05 von ihm erwartet hat.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber Unterschied zu Amiri ist dann auch wieder, sind wir wieder beim Thema Emotionalität, dass Amiri einfach auch von sich aus ein anderer oder zumindest nach außen positiver wirkender Mensch ist, der eine gewisse positive Ausstrahlung hat. Bei Stöger, was zum Beispiel, dem konnte man ganz gut ansehen, so seine Unzufriedenheit. Ne?
Ja, okay, klar. Ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Und manchmal passt es ja auch einfach nicht. Also das muss man dann auch nicht überbewerten. Aber ich finde es schon interessant, dass man eben jetzt unter Bo Henriksen zumindest für den Moment diesen Umschwung geschafft hat und jetzt eigentlich in allen Phasen des Spiels sich wohlfühlt, mit Ball, ohne Ball, in Führung, in Rückstand, in der Pressing-Situation oder wenn man selber presst, ist es eigentlich in allen Phasen hat Mainz 05 eine gute Haltung, eine gute Präsenz, die Spieler fühlen sich wohl und das war eben so schon ganz lange nicht mehr so. Ich würde sagen, nicht mal in der Bo Svensson erfolgreichen Rückrunde, weil da war man mit Ball dann doch auch relativ leicht auszurechnen. Das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Jetzt kommen die Einschläge von überall.
Ja, und damals waren eben auch, war dieses Umfeld eben nicht am Start, weil die Stadien leer waren, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ich glaube, Mara hat letzte Woche einen Artikel geschrieben, in dem sie irgendwie, der Tenor war so, hä, schon wieder Abstiegskampf, aber der letzte ist doch ewig weit weg. Nee, der letzte ist noch gar nicht so lange her. Wir haben ihn nur alle auf der Couch erlebt und war nicht im Stadion. Und diese ganze Dynamik mit diesem Support aus dem Umfeld, der fand ja damals einfach nicht statt so.
Mhm. Ja, absolut richtiger Punkt. Und ja, haben wir ja vorhin quasi indirekt schon mitbesprochen mit der aktuellen Stimmung. Jetzt ist es so, wenn ich mir, und ich denke, das wird gerade die Lieblingstabelle aller Mainz 05-Fans sein, die Bo-Henriksen-Tabelle. Wenn ich mir die errechne, dann ist Mainz, weißt du es, wo würdest du sie schätzen?
Ah, wahrscheinlich Richtung Europa.
Rang 7, hinter Rang Augsburg, 7, ja, noch vor Eintracht Frankfurt, noch vor Freiburg, vor Hoffenheim, ja gut, vor Wolfsburg sowieso, das ist nochmal ein ganz anderes Drama, was die machen, aber es sieht sehr, sehr positiv, logischerweise aus und natürlich, der Klassenerhalt, er ist noch nicht geschafft, aber wenn jemand gerade im Power-Ranking ganz vorne liegt von allen Teams, die da unten drin stecken, dann auf jeden Fall Mainz 05 und das ist auch schon seit 2-3 Wochen so, das heißt, man kann halbwegs optimistisch jetzt auf dieses Spiel gegen Köln blicken. Noch dazu, was ja auch ein Heimspiel ist. Wo kann das alles noch hinführen mit Bo Henriksen? Und siehst du, wie groß würdest du die Gefahr einschätzen, dass das jetzt auch so ein Zusammenkommen vieler positiver Faktoren ist, was sich nicht leicht so reproduzieren lässt, jetzt auch in der neuen Saison?
Ja, da verstehe ich so ein bisschen die Skepsis. Findet es dann aber angemessen, so erstmal Schritt für Schritt zu denken und nicht irgendwie schon das Fell zu verteilen, während der Bär noch so durch den Wald rennt. Henriksen selber hat ja neulich gesagt, I love long term, it's more fun. Also er ist am liebsten lange bei Vereinen, wobei ich finde, seine bisherige Trainerkarriere ist dann doch von schnellen Wechseln geprägt, von den zwei ersten Stationen in Dänemark, abgesehen, wo er jeweils 6 oder 7 Jahre war, aber das ist natürlich was anderes jetzt in bei Midtjylland und in Zürich war er ja nur jeweils eine Saison oder so. Mhm. Ja, schauen wir mal. Also er hat jetzt erstmal Vertrag bis 2026. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass jetzt diese Euphoriewelle, dass man auf der auch in die nächste Saison reiten wird so. Bei Bo Svensson lief diese Welle nach einem guten Start 22, dann irgendwann flachte die so ein bisschen ab. So muss man mal gucken natürlich, wie man mit solchen Phasen dann umgeht. Und ansonsten hat Mainz halt schon viele ungewöhnliche Trainergeschichten geschrieben. Schauen wir einfach mal, wie die weitergeht. Ja, es gibt natürlich, oder der Transfersommer wird natürlich auch ganz interessant so. Vandenberg, der ist ja zum Beispiel ausgeliehen, haben wir schon gesagt, wie wichtig der eigentlich ist. Da wäre es natürlich der große Wunsch, dass der noch ein bisschen in Mainz bleibt. Ich glaube, es gibt sogar eine Kaufoption, aber Marktwert so um die 7 Millionen, der ist beim FC Liverpool unter Vertrag. Da wird es finanziell, müsste sich da der Verein schon arg strecken, um da einen Kauf zu realisieren. Wir haben schon über Gruda gesprochen, was natürlich jetzt so ein ziemlich funkelndes Juwel so in der Auslage ist. Und es kommen aber auch ein paar interessante, oder es gibt noch ein paar interessante Konstellationen, zum Beispiel Paul Nebel, der ist ja nach Karlsruhe ausgeliehen gewesen, spielt eine ziemlich gute Rolle im Moment. Die KSC-Fans haben auch schon Angst, dass der jetzt im Sommer wieder den Verein verlassen muss. Der hat noch einen Jahrvertrag in Mainz. Mal gucken, ob man den einbaut oder ob man den nicht zum Beispiel verkauft und da ein bisschen Geld einnimmt. Ja, das sind so die Baustellen für den Sommer, würde ich sagen.
Das sind die Baustellen für den Sommer und das ist der Blick nach vorne. Und ich würde gerne jetzt aber einmal noch den Blick weiten am Schluss unseres Gesprächs, weil wir haben schon festgestellt, die Stimmung ist besser geworden. Du hast uns das Schlüsselspiel in Bochum genannt. Und jetzt würde ich dir die These vorwerfen, kann es sein, dass es auch noch andere Aspekte im Verein Mainz 05 gab, die positiv waren, auch in der schwachen Phase. Und zwar zum einen, das haben vielleicht viele mitbekommen, die U19 in der Youth League, die da einen bemerkenswerten Lauf hingelegt hat und ja auch im Stadion am Bruchweg von vielen tausend Zuschauern dann dabei beobachtet wurde und leider von weniger Menschen beobachtet, aber bei den Frauen, also man ist ja mit Schott Mainz fusioniert, jetzt ist es der erste FSV Mainz 05, da läuft es ja auch sehr erfolgreich. Da läuft man gerade auf die Relegation in die zweite Liga zu, die wird dann gegen den VfL Bochum stattfinden, aller Voraussicht nach. Aber es gibt ja die Positivgeschichten plus auch eine gewachsene Mitgliederzahl im Umfeld von Mainz 05, die sich ja vielleicht auch ausgewirkt haben auf den Lauf jetzt eben der Männerabteilung.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass sich so das Umfeld und die Fanszene nichts hat aus der Ruhe bringen lassen, ne? Sondern man hat da von vornherein gesagt, wir gehen jetzt diesen Weg. Diese Mitgliederversammlung, von der ich schon gesprochen habe, die war auch absolut positiv. Von daher, und dann kam eben noch on top diese Geschichte mit der U19 da in den Europapokalspielen, die wirklich, also es war unfassbar. Ich war bei jedem Spiel von der ersten Runde an vor Ort im Bruchweg und mit jedem Spiel kamen mehr Zuschauer. Die aktive Szene war von Anfang an da. Und was dann natürlich da in dem ausverkauften Stadion gegen Barcelona und gegen Man City passiert ist, das war so fantastisch und so emotional, weil man, also ich bin ja noch jemand, der noch im Bruchweg sozialisiert wurde mit Mainz 05 und das war natürlich eine sehr besondere Zeit und eine sehr besondere Stimmung, die sich einfach jetzt in der neuen Arena seit 2011 nicht reproduzieren ließ. Und das jetzt kleine Kinder, die diese alten Bruchwegzeiten nicht mehr erlebt haben, die aber jetzt mitgeschleppt wurden zu den Youth League-Spielen, da waren sehr viele junge Menschen auch, die ganzen Nachwuchsteams und so, die waren immer alle am Start, dass die mal diese Atmosphäre in Mainz erlebt haben, das war ein absoluter Gänsehautmoment und ich glaube, die haben da sehr viel, ein sehr positives Bild mitgenommen von dem ganzen Verein, was da möglich ist und wie man die Leute in dieser Stadt begeistern kann. Und ja, die Frauen machen natürlich auch Spaß. Gehe ich auch gerne hin zu den Spielen. Das ist noch eine relativ überschaubare Szene, die sich da zusammenfindet. Aber die ist auch dahinter, den Verein so ein bisschen aufzuwecken, weil man muss sagen, also es ist ja eine Fusion gewesen, ne, beziehungsweise eine Übernahme sozusagen. Mainz 05 hat die Frauenabteilung von Schott Mainz übernommen, die eben schon in der Regionalliga Südwest spielten. Und das ruckelt immer noch, muss man sagen. Und es gibt auch wirklich so Situationen, wo man so denkt, so, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Also zum Beispiel steht noch gar nicht fest, wo dieses Relegationsspiel um den Aufstieg in die zweite Bundesliga gegen Bochum stattfindet. Weil man würde ja sagen, naja, wenigstens am Bruchweg so. Aber der Bruchweg ist untervermietet an die UEFA. Bereitet sich das Team, ich glaube, der Slowakei auf die EM vor. Die haben ihr Quartier in Mainz. Also ist dieses Stadion schon mal nicht verfügbar. In die Mewa Arena zu gehen, wäre natürlich irgendwie die ganz große Nummer, aber ist wahrscheinlich kostentechnisch nicht darstellbar. Und dann wird es halt schon eng mit den Sportplätzen in Mainz, an denen man so ein Spiel stattfinden lassen könnte. Da wird im Moment wird da versucht, eine Lösung zu finden. Aber das zeigt eben so, dass man so diese langfristige Perspektive teilweise, die man eben auch für so einen Frauenspielbetrieb entwickeln muss, die ist noch nicht überall im Verein eingesickert.
Ja, wobei man, glaube ich, bei der Spielstätte sagen muss, also als man das mit der UEFA ausgemacht hat, dass man Training Ground sein wird, da war ja noch gar nicht klar, dass man Schott übernimmt. Deswegen, das ist jetzt ein unglückliches Zusammenhang.
Ja, klar. Ich weiß nicht, wie da natürlich die Zeitrahmen sind für den Deal mit der UEFA so.
Ja. Ja, ich glaube, das müsste vor 3 Jahren gewesen sein. Ich habe es irgendwann mal nachgeguckt in einem anderen Zusammenhang. Aber es ist ja richtig, darauf hinzuweisen. Und bei der U19, also du hast schon, die Gegner hast du ja angesprochen, das werden ja auch viele mitbekommen haben. Also ich glaube, vor allem mit diesem Sieg gegen Barca war das dann vielen auch überregional bekannt, da passiert gerade was, dann gegen Manchester City. Und dann war ja irgendwann Schluss, so wie ja die Bayern-Jugend auch sehr weit gekommen ist, für die war dann auch Schluss. Olympiakos hat übrigens am Ende die Youth League gewonnen, die noch in der letzten Ausgabe mit nur einem Punkt in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Also da sieht man gerade im Jugendbereich, es ist sehr fluide, was da passiert. Und Mainz 05 hat sich ja auch über, es war der DFB-Pokalsieg oder war es die Meisterschaft, über die man sich qualifiziert hat?
Die Meisterschaft, genau.
Die Meisterschaft.
Ist ja deutscher A-Jugend. Früher hieß es deutscher A-Jugend, jetzt U19-Meister geworden gegen Dortmund, was auch ein sehr emotionales Spiel war, was auch in der großen Arena stattfand, einen Tag nach dem Sieg über Bayern München. Also es war ein fantastisches Mainzer Wochenende vor genau einem Jahr.
Das war ein super Mainzer Wochenende und das nährt ja die Hoffnung, dass vielleicht noch mehr, jetzt nicht Brian Gruders, weil er ist ein Einzelfänomen, aber noch mehr Spieler vielleicht nachkommen können aus dem Nachwuchs. Und man hat da ja auch einen interessanten Trainer mit Benjamin Hoffmann. Und da habe ich schon vielfach damals gelesen, als es mit Jan Sievert so, naja, ging so lief, ob man den nicht mal hochziehen könnte, was ja jetzt auch nicht ein komplett neuer Move wäre für Mainz 05. Hast du zu diesem Thema eine Meinung?
Ja, ich finde, er hat gut daran getan, da nicht als Feuerwehrmann reinzuspringen. Zum einen wäre ja der Nachfolger von Jan Sievert gewesen. Und er hat ja schon gesehen, dass Jan Sievert da jetzt nicht so viel bewegen konnte und da auch eher darauf vertraut hat, dass die Mannschaft jetzt einen Impuls von extern braucht. Aber klar, Benny Hoffmann, ich glaube, jeder in Mainz sieht in dem einen zukünftigen Chefcoach bei den Profis. Jetzt darf er erstmal die U23 machen. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir den in ein paar Jahren dann auf der Trainerbank sehen. Übrigens interessante Personalie ja auch, wer wieder nach Mainz zurückgekehrt ist, ist Jan Kirchhoff. Mhm. Der ist jetzt der neue Trainer der U19 und damit quasi der Nachfolger von Benny Hoffmann.
Stimmt. Ich glaube, mit Jan Kirchhoff haben wir jetzt tatsächlich auch den letzten Namen genannt, den ich hier auf irgendeinen meiner 1000 Zettel stehen hatte. Na gut, Robin Zentner haben wir nicht angesprochen, der tatsächlich auf Platz 4 der Weißen Westen-Tabelle liegt. Also ja, mag man auch nicht glauben und gerade Robin Zentner, ganz besonderes Thema unter Mainz 05 Fans, aber wenn man sich zum Beispiel Expected Goals anguckt, da ist Robin Zentner einer von ganz wenigen, die noch eine positive Bilanz haben. Alle anderen, also ich glaube, da liegen irgendwie 6 Torhüter, haben eine positive Bilanz und alle anderen eine negative in dieser Saison.
Und die hat er, da kann man nochmal einhaken, die hat er sich ja auch unter Jan Sievert erarbeitet. Ne? Da gab es ja einige zu Null-Spiele und da war ja Robin Zentner auch wirklich ein sehr solider Rückhalt, muss man sagen.
Genau, es sind sogar nur 5 Vereine, die einen positiven Wert da haben. Da sind jetzt natürlich dann auch 4 Spiele, glaube ich, hat er ja mal aussetzen müssen mit Verletzung, sind auch mit reingerechnet. Aber ich habe es vorhin auch auf die Personen angeguckt. Da ist er sehr gut mit dabei. Aber ansonsten habe ich jetzt hier keinen einzigen Punkt mehr stehen. Und das, Olli, ist wirklich, ja, das kommt so selten vor bei Schwerpunkten. Deswegen ganz herzlichen Dank. Wenn du noch irgendein Thema hast, kannst du es jetzt noch reinwerfen. Ansonsten, glaube ich, haben wir die aktuelle Lage ausführlich besprochen.
Also ich möchte vielleicht zum Schluss noch meinen Vater zitieren. Der ist 82. Der geht jetzt auch wieder ganz gerne ins Stadion. Und er hat gesagt, neulich nach dem Spiel hat er gesagt, also so ein Abstiegskampf, das kann man sich schon gut angucken.
Ja, okay, da war er auf jeden Fall in den richtigen Momenten nicht im Stadion, das kann ich sagen. Nimm ihn mal mit nach Bochum, da sieht das gerade anders aus. Oder zeig ihm ein beliebiges Spiel von Wolfsburg. Oder natürlich jetzt dann im Heimspiel gegen Köln. Kann er ja vielleicht mal versuchen, dann die andere Perspektive einzunehmen. Aber wir wollen es nicht jinxen, auch dieses Spiel muss erst noch gespielt werden. Olli, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann, wo man dich lesen kann. Danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Ja, immer wieder gerne, Max. Danke für die Einladung.
Die wird auch immer regelmäßig reinkommen, da kannst du dir sicher sein. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und das haben unter anderem getan Markus Zei, Björn B., Zeno, Stefan Tastico, Patrick, Erik S., Felix K., Björn und Nies Gebel. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als UnterstützerInnen registriert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf kiosk.rasenfunk.de rasenfunk.de könnt ihr uns noch den letzten Merch abkaufen, den wir noch haben, zu 30% reduziert. Tut es und bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.